Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen, beschäftigen sich alle mit der Realität, nähern sich ihr aber auf ganz verschiedene Weisen. Ein wissenschaftlicher Bildband, ein Roman, der wahre Ereignisse fiktionalisiert, und ein Tatsachenroman sind darunter. Letzteren hat der italienische Journalist Fabrizio Gatti verfasst. Er erzählt in »Der amerikanische Agent« von einem eben solchen. Die beiden anderen Bücher drehen sich um Lewis Carroll. Bei diesem Namen denken Sie jetzt vermutlich an den weltberühmten Autor von »Alice im Wunderland« und »Alice hinter den Spiegeln«. Weniger bekannt ist, dass Carroll mit bürgerlichem Namen Charles Lutwidge Dodgson auch Mathematiker war, Diakon und Fotograf. Die Amateurfotografie begann überhaupt erst Mitte des 19. Jahrhunderts und Carroll gehörte zu den ersten, die sich darin versuchten. Er fertigte vor allem Porträts und machte sich damit zu seiner Zeit durchaus einen Namen. Mehr als 3000 Fotografien soll Carroll im Laufe von 3 Jahrzehnten angefertigt haben, nur etwa 1000 sind erhalten. Ungefähr die Hälfte dieser Bilder wiederum zeigt junge Mädchen, nicht wenige davon nackt. An dieser Beobachtung hat sich in den 1990er Jahren eine Pädophilie-Debatte entzündet. Und jetzt sind 2 Bücher erschienen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Carrolls Faszination für Mädchen beschäftigen. Der Bildband »Lewis Carrolls Photography and Modern Childhood« von Diane Wagoner, also ungefähr »Lewis Carrolls Fotografie und die moderne Kindheit«, und der Krimi »Der Fall Alice im Wunderland« des argentinischen Autors Guillermo Martinez. Ich habe meinen Deutschlandfunk-Kollegen und Kunstkritiker Stefan Koldehoff gebeten, mit dem Bildband zu beginnen und ihn gefragt: Diane Wagoner ist eine Spezialistin für die Fotografie des 19. Jahrhunderts. Wie nähert sie sich denn dem heiklen Thema Lewis Carrolls Kinderfotografien?
Eigentlich so, wie es sich für eine Kunstwissenschaftlerin gehört. Sie schaut sich die Bilder an und sie beschreibt sie und macht dann erst den 2. Schritt der Analyse. Das heißt, für sie steht nicht von vornherein schon fest, das und das war die Absicht bei diesen Bildern, sondern sie schaut, was ist da aufgenommen, wie ist es aufgenommen und dann natürlich auch, wie passt das eigentlich in die Zeit? Ich meine, wir reden jetzt im Jahr 2020 über Fotos, die in den 1850er Jahren aufgenommen wurden. Natürlich gibt es sowas wie allgemeine Werte, die sicherlich auch für die Kunstwissenschaft zu gelten haben. Das klassische, was geht nicht. Aber man muss doch immer, wie es so schön heißt, kontextualisieren und mit einbeziehen, wie war damals die Stimmung und wie hat damals Gesellschaft funktioniert.
Eine Frage, die Diane Wagoner dabei berücksichtigt in diesem Kontext, ist die nach dem Begriff Kindheit und wie der sich zu Carrolls Zeiten gerade wandelte. Wie denn?
Da müssen wir jetzt ein ganz klein bisschen ausgreifen. Eigentlich gibt es Familie und damit Kindheit auch, wenn man dem französischen Wissenschaftler Philippe Ariès, der darüber 1960 das erste Standardwerk veröffentlicht hat, folgen will, erst um 1800. Vorher waren Kinder kleine Erwachsene oder sie haben mit den Eltern zusammen in religiösen Kontexten, jedenfalls in der bildlichen Darstellung, funktioniert. Die heilige Familie war immer das große Vorbild. Erst um 1800 bis 1850 herum hat man Kindern eine eigene Existenz zugestanden, sie also nicht mehr als die Miniaturausgabe ihrer Eltern gesehen, sondern eigene Gefühle, eigene Lebenswelten und damit auch eigene Verhaltens- und Ausdrucksweisen konzidiert. Und da geht Frau Wagoner davon aus, dass das der Hauptinteressenspunkt von Lewis Carroll auch gewesen sei, das festzuhalten und damit auch so etwas zu tun, wie diese gerade erst entdeckte Kindheit bildlich zu fixieren.
Und nun ist ja die Frage, wo positioniert sich Frau Wagoner in diesem Streit um die Frage, waren es pädophile Neigungen, waren es Bilder, die Lewis Carroll eher in Verruf bringen oder waren das Nacktheitsvorstellungen, die zu der Zeit zumindest angemessen waren? Welche Partei ergreift sie da?
Sie vertritt die These, dass es ihm um Ursprünglichkeit gegangen sei. Also was ich gerade schon versucht habe anzudeuten, dass er versucht habe, den Kindern das eigene zu erhalten, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Ausdrucksweisen. Sie rekurriert in einem ganz eigenen Kapitel lustigerweise auf die Darstellungen, die es zur selben Zeit im Theater gegeben hat, wo dann eben Kinder in bestimmte Kostüme gesteckt wurden, wo ihnen auch bestimmte Posen aufgezwungen wurden, damit man dann eben doch das tradierte Bild des kleinen Erwachsenen noch ein bisschen fortsetzen könnte, und argumentiert, dass das nicht Carrolls Sache gewesen sei. Dass er zwar auch zum Teil mit Verkleidungen, mit Kostümen gearbeitet habe, das Wichtige aber für ihn tatsächlich die Gesichter gewesen seien. Könnte man dem natürlich auch wieder entgegenhalten, warum mussten die Kinder denn dann nackt sein? Und da muss man, glaube ich, ohne irgendwas entschuldigen zu wollen, auch sehen, dass das in der angeblich so prüden viktorianischen Zeit einfach in der Malerei der große Freiraum gewesen ist. Und da nackte Darstellungen, denken Sie an die Bilder von Millet und von anderen Präraphaeliten, wo man dann irgendwelche historischen oder mythologischen Themen als Vorwand genutzt hat, Nacktheit darzustellen. Da ist die Kunst der große Freiraum gewesen und diesen Freiraum nutzt dann einfach auch Lewis Carroll. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich so eine Position bewerten würde, dann würde ich sagen, ja, das kann man historisch alles nachvollziehen. Für mich bleibt aber doch eine große Frage bestehen, nämlich die nach der Freiwilligkeit. Also ist nicht auch der Wunsch, Kinder so angeblich eigenständig und natürlich darzustellen, wieder ein erwachsener Wunsch? Der Wunsch des Mannes Lewis Carroll, der ihn dann natürlich qua Alter, qua Autorität. Er war damals schon Schriftsteller. Alice im Wunderland war zwar noch nicht erschienen zu Beginn der ersten Bilder, aber irgendwann war er dann auch eine Berühmtheit. Also ob die Kinder und vor allen Dingen auch deren Eltern, die ja ein Einverständnis geben mussten, ob die so freiwillig und so gern immer agiert haben, wenn ich da auf die Gesichtsausdrücke manchmal gucke, dann hätte ich da zumindest meine Fragen.
Nun habe ich eine Kritik zu dem Band von Diane Wagoner gelesen, die lautet, es sei die erste den Kontext und die Kunstgeschichte wirklich einbeziehende Auseinandersetzung mit Carrolls Kinderfotografien. Ein sehr großes Lob also. Wie sehen Sie diesen Band?
Es ist eine sehr sorgfältige Arbeit und es ist tatsächlich die Arbeit einer Wissenschaftlerin und nicht einer Aktivistin. Gelegentlich kann das ja schon mal so ein bisschen verschwimmen.
Also sie geht, dem Thema, ja.
Genau, sie geht nicht von einer These aus und versucht, die an den Bildern zu belegen, sondern sie guckt sich wirklich die Bilder an. Hat übrigens ein kleines Kapitel auch über die Darstellung von Jungs. Das ist bisher kaum bekannt gewesen, dass es auch solche Fotografien gibt. Und im Oeuvre von Lewis Carroll übrigens auch. Das Werkverzeichnis ist schon länger veröffentlicht. Auch Landschaftsdarstellungen und Darstellungen von Erwachsenen und von Kolleginnen und Kollegen am Christ Church College, an dem er Student gewesen ist. Also sie ordnet das schon sehr, sehr gut ein und ich halte es für eine sorgfältige Arbeit, auch wenn ich ihren Folgerungen selbst nicht in jedem Punkt folgen möchte.
Kommen wir zum zweiten Buch, zu dem Kriminalroman. Der argentinische Autor Guillermo Martinez, der ist selbst auch Mathematiker wie Lewis Carroll, der hat das Buch geschrieben, Titel Der Fall Alice im Wunderland. Lustigerweise ein Oxford-Krimi, der uns da aus Buenos Aires erreicht. Herr Koldehoff, vielleicht mal ganz einfach zunächst gefragt, wie geht denn der Fall?
Naja, im Fall geht es im Grunde genommen um das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich um die Frage, warum hat Lewis Carroll diese Fotos aufgenommen und war er möglicherweise pädophil? Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Und der ganze Krimi dreht sich im Grunde genommen um einen kleinen Fetzen Papier, der übrigens tatsächlich existiert. Und von diesem Fetzen ist fast über das ganze Buch, den hat nämlich eine junge Studentin entdeckt, die ihn noch nicht veröffentlichen möchte, bevor nicht klar ist, dass sie auch die Meriten dafür bekommt. Da ist zunächst mal nur der Halbsatz bekannt. L.C., also Lewis Carroll, erfährt von Mrs. Little, dass... Tada! Was erfährt der berühmte Autor von Mrs. Little, der Mutter von Alice und zwei Geschwistern, die immer wieder von Lewis Carroll fotografiert worden sind? Geht es möglicherweise um einen Heiratsantrag für diese sehr minderjährige Alice, die er so sehr geliebt hat? Gibt es irgendwelche anderen Enthüllungen? Und darum herum entspannt Martinez einen sehr spannenden, sehr klugen Krimi, denn es sind involviert nicht nur diese Studentin, es ist ein großer alter Gelehrter, der schon im ersten Oxford-Krimi ist, ist der zweite Band einer kleinen Reihe, man kann ihn aber autonom lesen, auftaucht. Es gibt die große Lewis Carroll-Gesellschaft, die natürlich schon zu diesem Thema publiziert hat und wo es verschiedene Wissenschaftler gibt, die ganz andere Thesen vertreten haben, die einen diese, die anderen jene. Also alle haben irgendwie ein Motiv, an diesen Zettel rankommen zu wollen. Es geschieht ein schrecklicher Unfall, es geschehen Morde und es ist dann natürlich die klassische Whodunit-Geschichte. Was steckt hinter all dem und was steht auf diesem vermaledeiten Zettel?
Nicht verraten.
Machen wir nicht.
Das ist viel Stoff, von dem man sich vorstellen kann, dass der einen Kriminalroman ergibt. Das ist aber natürlich auch sehr viel Stoff, der aufgeladen ist durch die jahrhundertelange Geschichte. Dann habe ich gelesen, Martinez beschäftigt sich daran auch mit dem gewandelten Umgang mit Carols Bildern im Laufe der Jahre. Das klingt alles so, als wäre da auch ziemlich viel Metareflexion innerhalb dieses Krimis. Funktioniert das denn dann als Buch?
So wie Sie es beschreiben, klingt das furchtbar angestrengt und die so Gefahr besteht auch, das so zu sehen. Aber nein, es ist ein sehr schönes intellektuelles Spiel, auch mit Referenzen. Also die Opfer bekommen vorher alle eine dieser Nacktaufnahmen zugeschickt, anonym. Ist nicht ganz klar, ob das Originalaufnahmen sind, die dann auch viel Geld wert wären oder ob es Reproduktionen sind. Es wird auf Literatur rekurriert, es wird auf diese Diskussion, über die wir vorhin gesprochen haben, rekurriert. Es gibt immer wieder Anspielungen an die Methode von Sherlock Holmes über die sogenannte Deduktion, bestimmte Dinge auszuschließen, zu anderen Erkenntnissen zu kommen. Der Professor, den ich vorhin erwähnt habe, neben einem anderen Studierenden, die ganz zentrale Protagonistenfigur in diesem Krimi, arbeitet sehr gern mit Logik. Da geht es dann also bis hin zu berühmten Logikern und Mathematikern, deren Theorien mit eingesponnen wurden. Aber alles auf eine sehr unangestrengte Art und Weise. Also es liest sich sehr süffig. Sie fiebern tatsächlich mit, was denn nun hinter all dem steckt. Ob es der Studentin noch gelingt, tatsächlich die wissenschaftlichen Meriten. Also es ist auch ein bisschen die Metaebene wissenschaftlicher Betrieb. Campus-Roman. Wie funktioniert es eben? Wer greift wen ab? Also ob sie tatsächlich das Verdienst der wissenschaftlichen Erkenntnis noch bekommt. Aber ich nehme an, Frau Netz, auch das soll ich und darf ich jetzt hier nicht verraten.
Auf keinen Fall. Eine letzte kurze Frage noch. Im Juli stand der Fall Alice im Wunderland auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur und Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Wo steht er auf Ihrer Bestenliste?
Ziemlich weit oben. Ich muss allerdings auch gestehen, ich mag diese Krimis, in denen es tatsächlich um einen realen Hintergrund geht. Ob das nun die Splitter vom Kreuz des Herrn sind oder ob es solche literarischen Rätsel sind. Also ich habe es sehr gern gelesen und ich würde, wenn es einen dritten Fall gäbe, sicherlich auch den lesen.
Das sagt Stefan Koldehoff. Der Fall Alice im Wunderland von Guillermo Martinez ist im Eichborn Verlag erschienen. Angelika Amar hat ihn aus dem Spanischen übersetzt. Und Diane Wagoners Band Lewis Carrolls Photography and Modern Childhood ist in der Princeton University Press erschienen. Alles auch nachzulesen unter www.deutschlandfunk.de/büchermarkt. Auch der neue Roman von Fabrizio Gatti beruht auf realen Ereignissen. Allerdings orientiert er sich viel stärker daran als der Krimi zu Lewis Carroll. Fabrizio Gatti ist ein italienischer Journalist, der bekannt ist für seine Arbeit über unbequeme Themen wie Korruption oder Einwanderung. Da er immer wieder selbst als illegaler Erntehelfer oder Flüchtling recherchiert, hat er bei uns den Beinamen italienischer Günther Wallraff. 2007 wurde Gatti mit dem Europäischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Er schreibt auch Bücher über seine Recherchen. Für Bilal, als Illegaler auf dem Weg nach Europa, wurde er mit dem wichtigen Premio Terzani geehrt. Gatti hat dafür selbst den Weg von Afrika nach Italien auf einer der Flüchtlingsrouten zurückgelegt. Für sein jetzt auf Deutsch erschienenes Buch musste Gatti nicht reisen, das kam sozusagen zu ihm. Der amerikanische Agent ist ein Tatsachenroman über den US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Und Christoph Orem erklärt, wie Fabrizio Gatti zu diesem Thema kam.
Als alter Journalistenhase ist Fabrizio Gatti natürlich damit vertraut, von Informanten kontaktiert zu werden, die ihm brisantes Material zuspielen möchten. Dieser Mann aber, der sich bei ihm meldet, ist doch außergewöhnlich. So besonders, dass Gatti sich ohne weitere Details zu kennen zu einem Treffen überreden lässt, um sich die Geschichte des Informanten anzuhören. In einer Kirche in Rom begegnet er jemandem, der sich als Simone Pace vorstellt und ihm Unglaubliches eröffnet.
Ich war Teil eines geheimen Netzwerkes, das die CIA für ihre schmutzigen Operationen in Europa benutzt hat. Wir arbeiten mit der Behörde zusammen, aber wir gehören nicht ganz zu ihr. Unsere Identität kennt nur unser Controller, so wird er genannt. Er gehört natürlich schon zur CIA. Uns gibt es gar nicht. Deshalb habe ich Ihnen vorhin gesagt, dass es zwischen uns operativen Agenten und den CIA-Agenten einen gewaltigen Unterschied gibt. Auch der Geheimdienst hat eine Ethik. Bei bestimmten Dingen macht sich die CIA nicht die Hände schmutzig. Das würde die Regierung in Washington kompromittieren. Also greift sie auf Leute wie mich zurück. Auf Phantome.
Der amerikanische Agent erzählt nun die Geschichte dieses Phantoms. Von seinen Anfängen als kleiner Informant bei der Polizei, der vertrauliche Informationen an seinen Controller weiterleitet, bis hin zu seinen Verstrickungen in Morde. Fabrizio Gatti erzählt diese Geschichte nicht als Sachbuch, sondern als Tatsachenroman. Er wählt für der amerikanische Agent die Ich-Perspektive, wenn er verschiedene Stationen aus der Karriere Patches als Spion schildert und lässt die Leserschaft die Episoden so direkt miterleben. Darunter auch die Ermordung des kanadischen Ingenieurs Gerald Bull in Brüssel 1990. Bereits damals vermutete die Weltpresse, dass es sich um ein Geheimdienstattentat handeln könnte, da Bull im Begriff war, neue Waffensysteme für Saddam Hussein herzustellen. Gatti liefert, gestützt auf die Erzählungen seines Informanten, die literarische Szene dazu. Simone Pace lauert dem Ingenieur mit einer Mossad-Agentin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf.
Er hat uns den Rücken zugekehrt. Ich glaube, er hat soeben den Schlüssel ins Schloss gesteckt, um die Wohnungstür zu öffnen. Sein Mantel verdeckt die Bewegung seiner Hände wie ein Vorhang. Unter seiner linken Achsel schaut zwischen den Mantelfalten das knusprig gebackene Baguette hervor. Ich starre darauf. Es ist surreal, dass sich der Konstrukteur von Saddam Husseins Superkanone mit einem Baguette unter der Achsel überraschen lässt. Noch 2 Stufen. Unsere letzten lautlosen Schritte. Adina ist vor mir und zieht die Pistole. Ich sehe, sie ist Kaliber 7,65 mit Schalldämpfer. Das edle Holz von Türen und Aufzug verströmt einen beruhigenden Bienenwachsduft. Nach dem ersten leisen Plopp erscheint wenige Zentimeter unterhalb des Schädels ein kleiner roter Fleck.
Fabrizio Gatti schreibt im markigen Stil einer Reportage. Die Geschichte ist spannend erzählt und liest sich flüssig. Zu sprachlichen Höhenflügen setzt er nicht an, aber er patzt auch nicht. Die Übersetzung von Friederike Hausmann und Rita Seuss überträgt den Roman gelungen ins Deutsche. Das Buch lebt hauptsächlich davon, dass hier wahre Geschichten geschildert werden. Neben vielen großen und kleinen Skandalen bis hin zu dem geschilderten Mord sind es teilweise gerade die kleinen Dinge, die den Roman interessant machen. Etwa, dass sich die Agenten eine Zeit lang über den Musiksender MTV kontaktiert haben. Dazu haben sie ins Live-Programm per SMS Grüße geschickt, die dann in einem Laufband im Fernsehbild erschienen. Diese Episoden unterbricht Fabrizio Gatti regelmäßig mit Passagen, in denen er die Gesprächssituation reflektiert oder die Reaktionen seines Informanten auf dessen teils haarsträubende Geschichten schildert. Etwa als er erzählt, dass er einem Politiker einen Geldkoffer hat zukommen lassen.
Und hat er dann Karriere gemacht? Ja. Wo ist er heute? Er ist immer noch in der Politik, antwortet mir Simone Pace und sieht mir in die Augen. Sein Name? Sehen Sie, wie ich schon gesagt habe, handelt es sich um verdeckte Operationen. Es existiert kein einziges Dokument, kein einziger Beweis, der belegt, was geschehen ist. Den Namen sage ich Ihnen nicht, zu Ihrer eigenen Sicherheit und zu meiner. Es gibt nicht viele Zeugen. Ich weiß, wer dieser Politiker ist. Er weiß es. Die Amerikaner, die Operation genehmigt haben, wissen es. Auf der ganzen Welt gibt es 3, 4, höchstens 5 Personen, die den Namen kennen. Er ist also ein erpressbarer Politiker, bohre ich nach. Das ist schließlich meine Aufgabe als Journalist.
Eine Antwort erhält Gatti auf diese und viele andere Fragen nicht. Der Informant ist ein unsicherer Erzähler, da Gatti außer seinen Treffen keinerlei Belege für das Geschilderte hat und sich der Informant, nachdem er ihm seine Geschichte erzählt hat, wieder in Luft auflöst. Dennoch ist das Erzählte glaubwürdig. Selbstverständlich hat Gatti im Nachgang die Fakten auch in vielen Hintergrundgesprächen auf ihre Plausibilität hin überprüft. Obwohl man dem Autor vertrauen darf, ist es gerade das Spannende an diesem Roman, dass es nur einen Informanten gibt und Gatti dessen Geschichte als Literatur erzählt. Die Lektüre wird so zu einer Glaubensfrage. Glaubt man Simone Pace oder nicht? Ohne die Aura, dass sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat, würde der Roman allerdings an Wirkung verlieren. Als Genre-Literatur eines Thrillers gibt es aufregendere und auch stilistisch avanciertere Romane. Fabrizio Gatti möchte sich hier aber auch gar nicht zu einem zweiten Genre Carré aufschwingen, sondern seine Recherche so aufbereiten, dass sie ohne konkrete Quellen auskommt und ein Gefühl für die handelnden Personen erzeugt. Und das leistet dieser Tatsachenroman auf jeden Fall.
Christoph Orem über Der amerikanische Agent von Fabrizio Gatti. Friederike Hausmann und Rita Seuss haben den Roman aus dem Italienischen übersetzt. Er ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Politische Literatur hat auch die Sendung Andruck im Programm. Heute ab 19.15 Uhr stellen die Kolleginnen dort unter anderem das Buch von Fred Pierce vor. Fallout, das Atomzeitalter, Katastrophen, Lügen und was bleibt. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um Coronaviren in der Schule, die mancherorts wieder beginnt. Und das war der Büchermarkt. Im Studio verabschiedet sich Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.